Die zweite Stunde Axiom am Mikrofon hier im Studio Felicia Herrschaft und ein Gespräch mit Andrew Arato, der gerade an der New School auch unterrichtet, aber hier in Frankfurt eben am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt lehrt. Und in dieser zweiten Stunde wollen wir eigentlich noch über diese weiteren Schritte sprechen, die dazu geführt haben, sich mehr mit Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist dieses Verhältnis von Zivilgesellschaft und dem Konstituieren von Verfassung. Mhm. Da gab es ja im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Versuche, in dem eigentlich ein ganz erfolgreicher Versuch, in dem wie die deutsche Verfassung entwickelt wurde. Und diese Art von, wenn man das vergleicht, in dem zum Beispiel mit der amerikanischen Verfassung, die ja wesentlich älter ist, wie steht dies im Verhältnis jetzt zu dem, wie man jetzt aktuell versucht, Verfassung zu schreiben? Da wäre ja, Irak ein Beispiel, Türkei ist auch ein Beispiel, die Europäische Union ist ein Beispiel. Ja. Worin unterscheiden sich diese Verfassungen in dem, wie sie zum Beispiel vor 200 Jahren
gemacht haben? Eine sehr komplizierte Frage und ich arbeite diese Tage genau über dieses Problemgebiet. Wenn wir mit dem leichten Modell anfangen, nach der Französischen Revolution in meiste europäische demokratische Tradition die Idee war, dass eine Verfassung, eine demokratische Verfassung, eine legitime Verfassung muss die Arbeit des Volkes selbst sein. Und Volk, was bedeutet das Volk? In diesem Sinn, die Leute, die die Grundgesetz in Deutschland gemacht haben, irgendwie hat das übersetzt zu Wählerschaft. Der Wählerschaft muss auf eine oder andere Weg die neue Verfassung ausarbeiten. Das bedeutet meistens, dass die Wählerschaft muss eine Gruppe, eine verfassungsgebende Sammlung wählen, die neue Verfassung schreibt und dann zwei Möglichkeiten. Die Wählerschaft kann oder nicht, in die demokratische Modell eher noch einmal diese Verfassung in ein Referendum, in ein Plebiszit, noch einmal, was das wir ratifizieren. Und das ist der klassische demokratische Modell. Der amerikanische Modell war schon etwas anders. Und in den 19. Jahrhundert in Deutschland nur der Frankfurter Projekt, das natürlich nicht erfolgreich war, hat dieses Modell gefolgt. Der Weimar-Modell, der Weimarer Verfassung, war ungefähr dieses Modell ohne Ratifizierung am Ende. So, das ist irgendwie die europäische Grundmodell. Ich würde zu deiner Frage nur zeigen, dass es gibt zwei große Abweichungen von diesem Modell heute. Eine große Abweichung in der positive Richtung ist der Verfassung der Zivil, die in ein gewisses in zivilgesellschaftliche Verfassungen sind. Das Problem hier ist, und Ulrich Preuß hat darüber erst geschrieben, aber ich folge diese Idee heute konsequenter als er selbst, ich glaube, und er würde das zugeben. Die alte Idee von demokratischer Verfassung hat erlaubt irgendwie, dass eine Majorität eine Verfassung macht für alle. Er erlaubt eine Imposition, wie sagt man Imposition auf Deutsch?
Darf ich jetzt keine
Imposition? Okay.
How would you say in which context?
To impose.
Sowas wie anleiten, würde ich sagen. Also ermöglichen, einrichten.
Etwas über.
Oder darüber stülpen.
Ja, genau.
Mehr darüber.
Ja, I call it imposition in English. Imposition. Moment. Die Majorität kann in diesem demokratischen Modell eine Verfassung über die Minorität stülpen.
Ich
würde sagen, ist nicht besonders attraktiv. Wir müssen etwas anderes dafür finden, für Übersetzungen. Und das irgendwie ist das traditionelle Problem mit dem Modell und war das sogar in der großen französischen Erfahrungen. Weil irgendwie die Idee des Volks ist mit der Majorität identifiziert.
Yeah.
In der Bewegungen, in die Prozesse, wo die Zivilgesellschaft so eine große Rolle gespielt hat, das Volk hat nicht ein univokale Bedeutnis, weil Zivilgesellschaft ist von Anfang an ein pluralistische Struktur.
Yeah.
Und in meisten Gesellschaften, wo Befreiung hat durch zivilgesellschaftliche Bewegungen stattgefunden, die normale Weise vor Verfassungsmachen war, dass auf einem runden Tisch, und es gab auch einen in der DDR, die verschiedenen politischen Kräfte durch Konsensus ein Modellverfassung handeln, negotieren.
Ja.
Eine Verfassung, das nicht der erste Gut für der stärkste Kraft ist,
ja.
und aber akzeptabel für alle sein kann.
Also
ein
so
Second Best, ein zweiter Best für alle.
Okay, so ähnlich wie Rawls das auch.
Ja, ja, ich nehme diese Idee auch von eigentlich von Rawls.
Ja.
Ein Modus vivendi, yeah. Aber es ist besser als ein Modus vivendi, weil es ist nicht der dritte oder der vierte. Das kann eine normative, gute Verfassung sein,
yeah.
aber nicht der erste, die alle wollen. Sie müssen alle der erste Idee, islamische Gesellschaft, katholische Gesellschaft, sozialistische Utopie, die Parteien selbst können diese Ideen erst haben, aber das können sie nicht. Sie müssen das aufgeben, weil es gibt sechs, sieben von uns und wir teilen das nicht.
Ja.
Sondern wir müssen der erste aufgeben und sehen, gibt es ein zweite.
Und jeweils.
Und das ist das Idee.
Ja.
Und irgendwie, das ist dann die Struktur, dass unter das kann man noch eine Wahl für eine verfassungsgebende Sammlung haben. Aber diese Sammlung wird diese Grundstruktur nicht verändern.
Yeah.
Es macht eine Verfassung, aber unter diesem großen Kompromiss. So in Südafrika zum Beispiel, der Verfassungsgerichtshof hat der ursprüngliche Kompromiss sogar gegen die verfassungsgebende Sammlung enforciert. Und das ist ein neues Modell für Verfassungs geben, das irgendwie von diesen zivilgesellschaftlichen Bewegungen beeinflusst war. Das ist der gute Abweichung.
Okay.
Und der schlechte Abweichung ist Imposition von von Kräften, die minoritär sind oder sogar außenpolitische Kräfte sind.
Yeah.
Und das hat man in Irak gesehen.
Yeah.
Ich werde nicht jetzt darüber sprechen, aber das natürlich hat auch einen Hintergrund im 19. Jahrhundert, die sogar die sogenannte oktroyierte Verfassungen, die verschiedenen Monarchien und so weiter. Aber im 19. Jahrhundert hat man wirklich nicht geglaubt, dass ausländische Kräfte Verfassungen zu einem Land geben können. Das hat in die einige Kolonien passiert, wie Philippines, wie sagt man Philippines auf Deutsch?
Philippinen.
Aber dann, wenn die Philippinen wirklich unabhängig sind, die Philippinen machen ein neues für sich selbst. Die Amerikaner hatten in Irak die verfassungsgebende Projekt so konstruiert, dass es war irgendwie ein Straitjacket, Strickjacke für die Iraker selbst, dass sie könnten nur unter dieser amerikanischen Strickjacke eine zweite Verfassung machen. Und das irgendwie ist die andere Abweichung von dem demokratischen Modell.
Und das verstehe ich eben nicht, diesen Moment, sagen wir mal, die Amerikaner haben ja tatsächlich sehr viel Erfahrung in Verfassungsrecht und auch in der Konsolidierung oder auch Friedenskonsolidierung, Demokratisierung in Deutschland auch.
Ja.
Warum
haben sie das so dumm gemacht?
Ja. Wie kommt das?
Es gab über die Philippinen, ein Student von mir studiert das und es war eine intelligente und interessante Erfahrung, aber ich kenne es nicht besonders gut, so ich spreche nicht darüber. Aber Japan und Deutschland habe ich studiert.
Ja.
Und diese Erfahrungen waren ganz anders als diese irakische. In Japan, sie haben wirklich eine Verfassung über die Japanen oktroyiert.
Yeah.
Oktroyiert ist der technische Term für diese
Imposition.
Das ist die technische Term. Französisch, aber die Deutschen haben das übernommen. Und sie haben das wirklich getan, aber das war in geheim gemacht.
Yeah.
Das war ein Geheimnis. Die Japaner, die Regierung hat gewusst, dass die Amerikaner haben es geschrieben und sie müssten es nehmen.
Yeah.
Aber was die öffentliche Prozessus war, was das, man hat die alte japanische Verfassung gefolgt und es einfach revidiert durch ihre eigene Regeln.
Yeah.
Und offiziell die neue 48er Verfassung ist nur eine Revision von der Meiji-Verfassung von 1883 oder sowas, 81, ich weiß nicht jetzt die Datum von die ursprüngliche. Und in diesem Sinn, auf die formelle Ebene, das war ganz korrekt. Die Japaner sind mehr deutsch als die Deutschen.
Yeah.
Und Regeln zu folgen, ist wirklich wichtig in Japan. Aber es war nicht nur die Regeln, es war auch, dass die Staat selbst in Japan nicht zerstört war. Die Staatsstruktur, die Polizei, die Bürokratie und auch die symbolische Kopf der ganze der Kaiser waren von den Amerikanischen unberührt. So, Staatsstruktur war kept, how do you say, war fortgesetzt, der Staatsstruktur war fortgesetzt, der rechtliche Formel waren skrupellos gefolgt und man hat eine neue, sehr moderne Verfassung der Japaner insgeheim gegeben. Diese japanische Verfassung war nie in Japan danach revidiert.
Yeah.
Es ist ein Friedensverfassung, der Japan noch nicht erlaubt, eine Armee zu haben oder einen Krieg, aggressiven Krieg zu haben. Und alle glauben, dass wenn man anfängt, diese japanische Verfassung zu revidieren, man wird diesen Friedensmoment verlieren. Und sogar heute ist es die Linke in Japan, die keine Revision wollen.
Yeah.
Früher, sie waren gegen diese amerikanische Imposition, aber heute ist es die Linke in Japan, die konstitutionalistisch sind.
Yeah.
In Deutschland, sie haben sehr wenig getan. mit der Prozessus. Sie haben erlaubt einfach, dass die deutschen Länder ihre eigene Prozessus organisieren.
Yeah.
Und es war wirklich eine demokratische Prozess in Deutschland. Die Deutschen sagen immer, dass es war wirklich nicht ein guter Prozess, weil ein guter Prozess müsste erlauben, dass die deutsche Volk selbst wählt und zustimmt. Yeah. Aber der deutsche Volk von der Idee in der Zeit war der gesamtdeutsche Volk. Und die Deutschen unter russischer Besatzung könnten nicht wählen oder zustimmen.
Okay.
Und deshalb hat man gesagt, dass die Grundgesetz ist nur ein Provisorium, hat man gesagt. Und es gab kein Referendum. Später hat die Leute gesagt, dass der Gründungsväter hat die deutsche Volk nicht getröstet.
Yeah.
Aber das war nicht das Grund. Das Grund war, dass man könnte nur die Leute in Hessen, in Niedersachsen, in Bayern fragen. Die Bayern wollten nicht sowieso dafür stimmen. Aber das war ein einziger Staat, das wollte es nicht tun. Sie wollten ein mehr föderal Verfassung. Aber das war nicht das Grund. Das Grund war, dass für diese Leute der deutsche Volk müsste alle Länder sein.
Yeah.
Auch in Preußen und Sachsen und so weiter.
Yeah.
Und deshalb, man musste dafür warten. Der wirklich große Fehler war in 90.
Yeah.
In 90.
Da hätte man das machen.
Dann
das
könnte
ja
man, und man sollte man Land. Das tun.
Yeah.
Und Artikel 146 hat das versprochen.
Yeah.
Und dann hat man das schlecht gemacht.
Yeah.
Aber nicht in 48.
Yeah.
So, die Amerikaner daran waren schuld, dass dieser versprochen war von die Deutschen selbst in 99 nicht satisfied.
Yeah.
Aber die Amerikaner selbst haben das wirklich, sie wollten ein föderalistisches Deutschland. Sie wollten nie erlauben, ein zentralistische Regierung hier.
Yeah.
Und die Franzosen noch weniger.
Ja. Yeah.
Sie haben Deutschland so gern gehabt, man hat damals gesagt, dass sie wollten 40 verschiedene deutsche Staaten.
Yeah.
Das war die einzige Sache, dass die Amerikaner, sie haben ein bisschen Bayern unterstützt in dieser föderalistischen Kampf.
Okay.
Aber nicht so weit, wie Bayern gehen wollte.
Yeah.
Weil Bayern wollte ein fast wie die Europäische Union ist heute eine Vertragsorganisation.
Ja, heute wurde ja auch das Kosovo völkerrechtlich von Deutschland anerkannt.
Ja.
Jetzt haben schon einige Staaten gesagt, wir akzeptieren Kosovo als Staat.
Ja.
Und das ist doch eigentlich auch eine sehr interessante Situation. Im Grunde könnte doch jetzt auch Bayern sagen, jetzt...
Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht dafür. Ich verstehe, warum Kosovo es wollen. Und auf moralischer Ebene, sie haben das Recht dafür.
Ja, es ist eine moralische Ebene, die aus der Zivilgesellschaft
aber
doch kommt.
Für internationale Rechte
ist sehr problematisch.
Das ist sehr problematisch.
Ja.
Sehr problematisch. Und zu sagen, das ist der einzige Fall. Alle Fälle sind verschieden.
Heute hat auch Palästina gesagt, sie wollen jetzt ihre Autonomie von Israel
aber
erklären.
Sie sollen es haben. Dann, dafür bin ich. Ich meine, die sollen ein Staat, obwohl Visa organisiert sein sollte, ist eine andere Sache. Aber Tschetschenien, Kurdistan, Ossetien, die Tamil-Teile von Sri Lanka.
Okay.
Es gab kein Ende davon. Basque-Territorium, Katalonien.
Yeah.
Es gibt kein Ende. Und es ist nicht ein absolutes Recht, für alle Nationalitäten einen Staat zu haben. Das ist nicht ein Recht.
Yeah.
Es ist nicht ein internationales Grundrecht. Es gab viel mehr linguistische Gruppen in der Welt als Staaten.
Yeah.
Nicht alle linguistische Gruppen müssen einen Staat haben.
Yeah.
Und es ist eine besondere Situation in Kosovo, aber auch eine besondere Situation in anderen Ländern. So, man sollte damit nicht so eilen.
Aber was sich doch jetzt verändert hat, ist, dass eigentlich aus der Zivilgesellschaft heraus eine eigene Verfassung entwickelt wurde. Und dass genau die, also dass die Kosovaren auch sagen können, aufgrund der Verletzungen und Vertreibung, die wir durch die Serben erlitten haben und aufgrund des immer noch anhaltenden Nationalismus und auch der Okkupationsforderungen Serbiens gegenüber Kosovo, immer wieder diese Einverleibung des Kosovos zu betonen als eine serbische Provinz, da kann man das doch nachvollziehen.
Ja, man kann das sehen, aber es gibt viele verschiedene mögliche Bindungen von Ländern zueinander und die einzige Sache, dass die europäische Regierung sagen können, ist, dass Serbien wollte nichts wirklich untersuchen. Und nur, dass man geht zurück zur Status quo ante.
Yeah.
Und das ist Serbiens Schuld, dass am Ende der Wahl ist Status quo ante oder Unabhängigkeit.
Sie hätten sich ja einigen können, aber...
Es gibt Konföderation, es gibt eine neue Art von Beziehung von alten jugoslawischen Städten.
Yeah.
Man könnte beide Regeln mit Eintritt zur Europäischen Union. So, man könnte verschiedene Möglichkeiten probieren. Und vielleicht unter diesen Umständen gab es keine andere als Unabhängigkeit. Aber trotzdem, es ist problematisch.
Ja.
Es ist, und es wäre problematisch für Kurdistan jetzt in Irak.
Ja.
Und das war wirklich... ich meine, 90% von Leuten in Kurdistan, irakische Kurdistan, wollen es.
Yeah.
Für Irak, das war ein Desaster.
Yeah.
Für Kurdistan selbst, es hängt davon ab, es hängt von Türken ab, was die Türken dann tun wollten.
Ja, aber wie kommt es, dass die Staaten, wie wir sie die letzten 100 Jahre eigentlich gekannt haben, jetzt aufgrund von ethnischen Autonomiestrebungen sich verändern müssen oder gezwungen werden, sich zu verändern. Warum ist dieses Staatsmodell,
zwei verschiedene Entwicklungen. Eine, das irgendwie größere Einheiten schafft und ein andere, das irgendwie probiert, diese globalisierende Prozesse und auch die große regionale Prozesse, neue Arten von Verbindungen und Netzwerke und defensive Bindungen machen und Leute, die kein staatliche Protektion haben oder fühlen, die glauben, dass irgendwie sie haben einen Nationalstaat wie die Kurden in Türkei, aber sie glauben, dass gegen diese neue internationalisierte Tendenzen dieser Nationalstaat schützt nur ethnische Türken, aber nicht sie. Sie denken, dass sie wollen auch diese intermediäre Schicht.
Yeah.
So in selber Zeit, dass dieselbe Leute können Beziehungen mit Taiwan und Südamerika und wer weiß wo haben, sie wollen auch diese andere.
Yeah.
So es geht zusammen mit Globalisierung und Regionalisierung und auch sogar denn die neue Wichtigkeit von Religion.
Yeah.
Weil das macht auch neue, ich meine, dass plötzlich, wir haben geglaubt, wenigstens Europäer haben das geglaubt, dass Säkularisierungsprozesse macht ein Ende von dieser alte Art von Verbindung, die religiöse. Yeah. Und jetzt sieht man, nicht nur für Islam, aber auch für die christlichen Kirchen und Sekten, dass es gibt ein neuer Dynamismus, der neue Stärke und wie der Wohlfahrtsstaat wird schwächer, weil das geht nicht so gut zusammen mit Globalisierungstendenzen, denn etwas anderes kommt und spielt dieselbe Rolle. So, das ist unsere Situation jetzt.
Yeah.
Aber trotzdem, das bedeutet nicht, dass alle linguistische oder alle ethnische Gruppen müssen einen Staat haben. Sogar in Europa gibt es Bretons und Normans und Basques und Katalans und Roma.
Yeah.
Und Sinti, es ist nur die eine, es muss viel, viel mehr. Sorden, ich meine, wie viele können wir in 10 Minuten nennen, die sogar in Europa existieren? Es gibt ich habe ein bisschen in Nepal gearbeitet, mit ein bisschen Verfassungsmachen.
Yeah.
Und Nepal hat. Ich glaube, mehr als 20 Hauptsprachen und vielleicht mit Dialekten, wer weiß wie viele. Und das ist 20 Millionen Leuten und 20 oder 25 Sprachen. Und einige wollen auch eine neue Art von Föderalismus sogar für Nepal, die wirklich bedeutet, dass sie werden sehr hohes Niveau von Autonomie haben. Und das hat auch eine sehr zerstörende Rolle, wenn man irgendwie von einer diktatorischen Monarchie zu einem demokratischen Verhältnis übergehen will.
Ja. Und vor 10 Tagen hat ja Erdogan, der türkische Ministerpräsident, hier in Deutschland eine Rede gehalten, in Köln, und zwar hat er sie auf Türkisch gehalten. Und da würde mich interessieren, wie sieht denn gerade in der Türkei der Prozess aus, sich eine neue Verfassung zu geben? Da arbeitest du mit?
Ja, ein bisschen, ja. Es ist so komisch, dass ich habe mit Ungarn angefangen.
Ja.
Verfassung war nur eine Idee, dass irgendwie ich gefolgt habe, aber ich bin kein Anwalt oder kein Rechts...
Ja,
ich habe nie in einem Jurastudium studiert.
Ja.
Und dann in Ungarn haben sie eine Verfassung in was, sie haben eine revidierte Verfassung, ganz revidierte, in 90 schon gemacht, 89, 90. Aber sie wollten auch ein neues in 96. Und ich habe damit gearbeitet.
Ja.
So, ich hatte ein bisschen Erfahrung und besonders über Revisionregeln, das war meine Spezialität. Revisionregeln und Methoden der Verfassungsgeben. Ich gebe sogar einen Kurs hier mit Frau Saksowski über Verfassungsgeben, Änderung und Wandel in Deutschland und Amerika. So, das ist eine Spezialität von mir jetzt. Und, und jetzt, ich habe schon in Nepal ein bisschen gearbeitet und über Irak mit UNO ein bisschen in Ungarn früher, und jetzt habe ich diese Möglichkeit über die Türkei, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich bin sehr pro-türkisch auf die Ebene von europäischer Integration. Ich denke, das wäre für die Türkei, für die türkische Demokratisierung sehr wichtig, aber auch sehr wichtig für Europa.
Ja.
Zu zeigen, dass es nicht ein christlicher Club
ist, und
dass wir können auch ein islamisches Land, das demokratisch ist, hineinbringen.
Ja, so. Und das hat Erdogan in seiner Rede auch betont.
Natürlich.
Seit 50 Jahren sind sie dabei, in die EU einzutreten.
Und ich bin sehr, sehr dafür.
Ja.
Wir geben noch einmal ein Zeitschrift aus, der heißt Constellation.
Yeah, yeah.
Und in das hatten wir vor seiner Rede ein Dossier über das, und wir sind sehr stark dafür.
Yeah.
Aber Türkei ist noch nicht da, wo er sein soll für einen Integrationsprozess möglich zu sein. Ob Erdogan denkt oder nicht, ist eine andere Sache. Weil zum Beispiel die Sache, dass ich mich dass ich jetzt studiere und ich werde drin ein bisschen aktiv sein. Seit 83 Türkei hat eine Verfassung, das eine halbautoritäre Verfassung ist.
Ja.
Und das hat man ohne sogar diesen europäischen Drang probiert zu demokratisieren seit Ende der 80er und besonders Mitte der 90er Jahre.
Ja.
Aber wann man wirklich angefangen hat, der türkische Eintritt in Europa ernst zu nehmen, die Europäer, besonders von 2000 und 2001 an, angefangen haben, sehr stark und sehr klar zu sagen, was sie wollen auf dieser Ebene. Und eine immer war, der Türkei muss eine neue Verfassung sich geben. Es ist nicht genug, in verschiedene Paketen diese alte Verfassung zu reformieren. Das hat der Türkei jetzt 9-mal gemacht,
yeah,
wenn ich mich nicht irre. Und diese Reformen sind wichtig, sehr wichtig. Sie haben sehr viel verändert auf viele Ebenen. Aber trotzdem, sie lassen diese autoritären Züge drin. Die sind einfach gemildert oder geändert. Oder der funktionelle Stelle von einer autoritären Züge ist geändert. So sie machen viel. Sie sind wirklich sehr seriös auf dieser Ebene.
Ja.
Aber die Europäer sagen, nein, am Ende, das wird nie genug sein, weil diese Verfassung war nicht wirklich legitim am Anfang und zu viel bleibt drin, dass noch autoritär ist und man kann nicht in Europa so hineinkommen. Nein, eine neue Verfassung braucht man auch. Und das hat man im Europäischen Parlament 2006 und 2007 gesagt. Und deshalb diese neue Projekte. Und ich hoffe, dass ich kann drin teilnehmen. Die eine gefährliche Potenzial, und ich glaube, Erdogan nicht darüber gesprochen, war diese, wie sagt man, Headscarf?
Kopftuch.
Problem. Ich meine nicht, dass in eine neue Verfassung man könnte nicht diese säkuläre Frage neu handeln. Und ich habe kein Problem mit jungen Frauen, die Kopftuch tragen wollen in Universitäten und so weiter, wenn sie das wollen.
Yeah.
Und das ist die Weg, dass sie sich selbst identifizieren wollen. Das sollte nicht eine Frage von der Staat zu sein. In Amerika natürlich geht das. Frankreich ist das einzige europäische Land, das wirklich sehr starke Regeln dagegen hat. Und das war, ich glaube, ein großer Fehler von der französischen Regierung, das so weit zu treiben.
Ja.
Aber in Türkei, das ist eine wichtige Sache, weil das gehört zu der ursprünglichen Ordnung von Atatürk.
Ja.
Und wenn man das neu ordnet, wenn man darüber eine Neuordnung machen will, man soll das nicht wie eine einfache Verfassungsrevision tun. Und das hat die heutige Regierungspartei getan. Sie hatten eine einfache Mehrheit mit einer rechten Partei und sie hatten eine Verfassungsrevision über die Kopftuch gemacht. Und man sagt, dass diese rechte Partei denkt, dass das wird der letzte Revision für Verfassung bleiben.
Yeah.
Und sie werden nicht andere Teile, andere autoritäre Teile vor eine gewisse Zeit jetzt berühren. Und wenn das wahr wäre, dann das könnte bedeuten, dass die Islamische Partei, der AKP, hat weitere Demokratisierung preisgegeben für ihre eigene Sache, nämlich die Kopftuch Sache. Ich meine nicht, dass ich gegen Kopftücher in Universitäten bin, aber man muss das zusammen mit den anderen Problemen der Verfassung handeln. Und nicht allein, so dass dann der Militär sagt, okay, ich gebe die Kopftücher, solange dass sie nicht andere Sachen berühren.
Ja, oder wenn auch christliche Kirchen zugelassen werden.
Das ist auch, es gibt...
Also Religionsfreiheit tatsächlich auch
es gibt andere,
Realität wird.
Es gibt zum Beispiel, nicht-islamische Kirchen haben keine legale Persönlichkeit in der Türkei noch. Ja. Ohne legale Persönlichkeit, was sie besitzen können,
ja,
ist sehr begrenzt. Wie heißt diese Sekt? Ist es ein islamischer Sekt? I'm blocking on this. They are the Syrian government.
I don't know right now.
No, it's one Islamic sect which doesn't belong. It's neither Sunni nor Shia, but closer to the Shia. The Shiites, it has no rights to practice, but it's about 20 million people in Turkey. The Alevites, Alevite yeah. sect. Alevite
aber,
sect.
Aber das ist keine Sekte, oder?
Well, okay, the Alevite version of Islam has no...
Weil das ist gerade sehr, sehr umstritten, also die... Weil die Aleviten sich immer diskriminiert fühlen von den anderen Muslimen im Grunde. Also das ist sehr, sehr schwierig.
Ja, aber das ist, also es ist verständlich, dass der Sunnite Imam oder sogar der Schiiten dagegen diskriminieren, im Kirche selbst, auf die staatliche Ebene, nicht zu erlauben, dass sie die eigene ich meine Moscheen oder Kirchen, ich weiß nicht, was sie ihre eigene Prayer Houses nennen, bauen können und geschützt sind, das ist eine andere Sache.
Yeah.
Ich meine, der Staat sollte gleiche Chancen für alle verschiedenen Religionen geben,
yeah,
sogar wenn einer hat ein gewissen Status wie die Anglikaner oder sowas,
yeah,
in England. So das gibt ein Alevitenproblem. Mm. Es gibt Probleme für Christen, es gibt Probleme für Aleviten. Es ist nicht nur ein Problem für die Hauptreligion, aber andere Religionsproblemen. Einige von diesen Paketen hatten die Möglichkeit für Kurden etabliert, dass man die kurdische Sprache unterrichtet,
ja,
auf sehr niedrige Ebene, aber die Möglichkeit, es wirklich zu tun, war nicht vom Staat geschafft.
Ja.
So, das ist eine Sache, dass die Regeln sind da, aber die Möglichkeiten sind noch nicht geschafft. Und es gibt viele, viele Sachen.
Ja.
Aber wichtiger als sogar das sind die Reserven für nationale Sicherheitsrat. Hm. Das ursprünglich war ein Militärorgan im Staat. Und jetzt es ist in Mehrheit nicht Militär, aber informell, es ist noch von der Militär dominiert.
Ja.
Und die sind noch da und informell können sehr viele Prozesse beeinflussen.
Ja.
Zum Beispiel, ich glaube, sie haben dieser Kopftuch-Prozess, diese Revision beeinflusst.
Ja.
Und ich glaube, dass es ist nicht genug, den Status es zu ändern. Man muss diese Institution auch wegschaffen. Meine Idee ist nicht, dass ich werde nicht eine Verfassung für die Türkei schreiben.
Mm.
Und ich wollte nicht sagen, dass man sollte das und das,
yeah,
in einer Verfassung haben. Aber nur, dass sie können wählen zwischen ein Teilprozess, das heute in eine autoritäre Richtung zeigt. Und eine autoritäre Richtung zeigt und einen Gesamtprozess. Und von europäischer Standpunkt aus, es kann nur ein neuer Gesamtprozess, das das könnte Türkei eine vollständige Partnerin in ein europäisches Projekt machen.
Ja, also die Verfassung wäre damit entscheidend und auch die Akzeptanz, dass eine Verfassung sich wandeln muss, um genau autoritären, sich nicht autoritär zu erstarren. Das ist dann etwas, was wichtig ist, denke ich, dann für jede Verfassung. Aber könnte man nicht auch eine Verfassungsform finden, die im Grunde auf jeden Staat anzuwenden ist? Warum geht es nicht?
Also in Europa, ich meine, es gibt heute Modelle, die nicht so schlecht sind. In diesem Sinn mit einigen, wie sagt man, Exception, einige Ausnahmen. Es ist die parlamentarische Form, dass man folgt. Gewöhnlich mit starken Verfassungsgerichte. In Frankreich gibt es noch diese starke Rolle von Staatspräsident. Und das kann noch Probleme bedeuten. Aber eigentlich, man folgt die parlamentarische. Und zum Beispiel in Türkei, das ist die Entwicklung. Im Putsch vom 82 hat man ein Präsidentialregime gewollt, aber am Ende das hat sich auf die formale Regierungsebene in eine parlamentarische Richtung entwickelt, mit einem starken Verfassungsgericht und so weiter. So man sieht schon, dass das wird in dieser deutsche Tradition gehören. Ungarn ist auch drin und das wird für die Türkei ziemlich gut passen. Einige andere Länder wie Rumänien folgen die französische Modell, aber eigentlich man folgt diese zwei. So dass es gibt nicht so viele Modelle. Der andere Problem ist natürlich Verfassungsfolgen und das passiert nicht so leicht, wenn man so ein starkes Militär hat, der ist dazu gewöhnt, dass auf die informelle Ebene man übt Einfluss über Politiker und Regierungen. Und deshalb muss man diese nationale Sicherheitsrat wegschaffen, so dass die Militär haben nicht ein Organ dafür, wo sie sitzen mit Prime Minister und Minister von Innenaffären und so weiter und sagen eben, wir wollen das. Und das ist nicht offiziell, aber trotzdem, sie bekommen, was sie wollen. Auf die andere Ebene, man muss Public Prosecutors und Richter. Das ist sehr wichtig. Public Prosecutors, die Staatsanwälte und Richter wechseln. In der Türkei, das ist ein sehr großes Reservat für Autoritarismus. Yeah. Man sieht mit diesen Paketen, die in den letzten 5 Jahren adoptiert waren, die sind sehr gut im Gehalt. Aber dann, wenn auf die bürgerrechtliche Ebene zum Beispiel, es gibt viel mehr Rechte und zum Beispiel man kann sagen, viel mehr als früher und so weiter, ist nicht vollständig, aber man hat Fortschritt gemacht. Aber wenn man muss in ein Gericht das schützen, wo die Anwälte und die Richter sind sehr autoritär, dann die neue Rechte und die neue Grundrechte helfen nicht. So, das ist sehr wichtig, nicht nur diese schöne Papier auszudrücken, aber die alte Personen. Es gab in Deutschland auch, das war ein Problem auch in Deutschland, im früh 50er Jahre, die alte Richter und Staatsanwälte und Bürokraten und es gibt administrative Gerichte. Es ist nicht eine amerikanische Sache. Wir haben diese Art von Dualismus zwischen normalen Gerichten, administrativen Gerichten nicht. Aber Türkei ist ein Zivilrechtland mit einer sehr starken administrative, wie Frankreich mit einer ein Staatskonzern auf die höchste Ebene davon. Und das ist alle alte Art von Leute, die sehr autoritär sind. So wenn ein Büro sagt Nein und ein Recht irgendwie verneint, man muss zu einem anderen Niveau gehen und sie sagen, natürlich, der Bürokrat hatte Recht.
Ja.
So, man kann nie Gerechtigkeit so finden. Man muss eine bürokratische Reform und eine Justizreform haben. Aber das ist, was Europa bedeutet, dass Türkei kann nicht in Europa hineinkommen, wenn sie es nicht tun.
Yeah.
Dazu sehen viele Europäer an, und es ist nicht nur sie, weil diese zivilgesellschaftlichen Organe in Türkei selbst, die verschiedenen NGOs und bürgerliche Bewegungen und Anwälte, Clubs und Vereine. Türkei war mehr in den verschiedenen europäischen Gerichten als fast jene andere europäische Land. Und das wird viel mehr passieren, wenn Türkei hineinkommt.
Yeah.
Und das bedeutet, dass das ändert ein Land, wenn man in diese Zusammenhang hineinkommt. So ich glaube, dass auf dieser Ebene, wenn man mit der Türken zusammenarbeitet, man ändert das Land. Man soll nicht sagen, dass der Türkei ist anders, so wir erlauben sie nicht hinein.
Ja.
Weil die Türkei hinein zu erlauben, bedeutet, man will der Türkei verändern. Und sie wollen sich verändern.
Ja.
Sie sind bereit dafür.
Ja.
Das ist, was schön drin ist. Ja. Dass sie wollen es.
Man kann es dann an der Verfassung sehen.
Man sieht es. Sie haben so viel schon verändert.
Ja. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich gerne noch, also ein Buch, das ja in Vorbereitung ist, ist Goodbye to Dictatorship.
Ja.
Gestern hat sich Fidel Castro verabschiedet.
Ja. Aber Raoul kommt. Ja, aber das wird sich verändern. Und nicht wegen Bush und amerikanischer Drang.
Ja, vielleicht kann man ja sagen, dass sich Diktatoren und autoritäre Regime immer mehr und mehr verabschieden, weil es in allen Ländern verfassungsgebende Prozesse gibt, die aus Zivilgesellschaften heraus entstehen. Möglicherweise.
Das war meine Idee in 90er Jahren. Und eine Tendenz richtet in diese Richtung. Wie man das auch in diesem türkischen Beispiel aber sieht, das ist nicht die einzige Richtung, wir haben schon darüber gesprochen. Eine Richtung ist wirklich Zivilgesellschaft, Transitions oder Transformationen, die irgendwie verhandelt sind und nicht oktroyiert sind. Mhm. Und das irgendwie zeigt in eine gute Richtung. Dass neue Verfassungen werden nicht Verfassungen von Winner, vom Sieger sein. Sie werden gehandelt sein und verschiedene Seiten können darunter leben. Das ist die gute Richtung. Aber auf die andere Ebene gibt es auch Leute wollen Nationen oder Staaten, die es nicht haben. Religionen wollen Rechte, die unter gegebenen Umständen sind schwierig zu erreichen oder erlauben. Und einige von diesen Bewegungen sind wirklich sehr autoritär.
Ja.
Und man kann nicht für eine zivilgesellschaftliche Bewegung sein, sie müssen demokratisch sein. Das ist das Problem, dass diese Bewegungen sind dezentralisiert.
Ja.
Sie können demokratisch sein und von Haus aus, wenn sie miteinander irgendwie verhandeln müssen, der Resultat muss demokratisch sein. Aber wenn sie miteinander nicht handeln wollen, wenn sie unbedingt Sieger sein wollen.
Ja.
Ich meine, Al-Qaida sucht nicht einen Verhandlungsprozess in Irak.
Nein.
Sie wollen siegen einfach.
Ja.
Und wie viele Leute man tötet, ist sie egal.
Ja.
Und diese Leute haben auch Nachfolger in der Welt. Und wenn ein Land wie der USA spielt solche unheimlich aggressive Rolle,
ja,
dann sie machen mehrere Anhänger für diese Leute.
Ja.
Und deshalb, ich glaube, das gibt auch gegenteilige Prozesse.
Ja.
Und in den letzten 8 Jahre, ich meine von 2001 bis 2008 unter diesem Bush-Regime, das leider hatte auch europäische Nachfolger,
ja,
auf verschiedenen Ebenen, in kultureller Leben und auch auf die politische Ebene. Man hat, und ich glaube, dass die hauptisraelische Richtungen haben auch große Schuld drin. In diese politische Richtungen hat die Situation sehr, sehr verschlimmert.
Ja, interessant ist doch jetzt gerade, und das ist wirklich eigentlich das erste Mal, dass ich das selber auch so mitbekomme, diese Vorwahlen, die jetzt stattfinden für die Kandidaten,
ja,
der jeweiligen,
ja,
Parteien in Amerika.
Ja.
Und jetzt heute wurde auch gesagt, Obama hat noch weiter zugelegt. Er hinterlässt Hillary Clinton,
ja, ja,
die ja noch zu einer ganz anderen Generation eigentlich gehört, ja, an einer bestimmten Elite, könnte man sagen. Wird Obama, sollte er tatsächlich überhaupt dann es jetzt schaffen, aufgestellt zu werden,
ja,
von den Demokraten, wird das ein weniger aggressives weiteres Vorgehen,
ja,
ich geben?
Ich war für ihn vor Obamania.
Ja.
Ich meine, ich war für ihn von Anfang an, weil ich habe ihm wirklich ein postimperialistischer Kandidat gefunden.
Yeah.
Vielleicht der einzige, Richardson vielleicht war ein anderer.
Yeah.
Aber fast nur diese zwei und besonders Obama haben verstanden, dann man muss ein ganz andere Gesicht im Welt haben. Und er hat dieses Gesicht sogar,
yeah,
biologisch, aber das ist nicht die wichtige Sache. Man muss ein ganz andere Art von Verhalten haben in der Welt. Und er hat,
ja,
das verstanden.
Weniger
Hillary Welt. Clinton versteht das überhaupt nicht.
Ja.
Und man kann sehen, welche Advisors,
diejenigen, die die Vorgaben machen, also die Berater.
Berater, ja, die beide haben um sich. Die Berater von Hillary Clinton sie gehören zu sehr aggressive Gruppierung von der Demokratischen Partei.
Ja.
Es gibt ein Unterschied, nicht nur über den Irak-Krieg, aber ob man mit Iran verhandeln muss. Nach dem Demission von Castro,
yeah,
hat Obama sofort gesagt, dass wir müssen dieses Embargo neu denken.
Yeah.
Clinton nicht.
Okay.
So, es gab sofort einen Unterschied zwischen die beiden auf dieser Ebene.
Yeah.
Gestern, du hast recht, man könnte der zweite oder dritte Spur sehen, dass nicht nur Obama gewinnt, er hat jetzt der 10. Vorwahl gewonnen,
yeah,
aber plötzlich fängt er an, Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, die früher er nicht gewonnen hat. Mehrere Frauen jetzt,
yeah,
mehrere ältere Leute, mehrere Arbeiterschichten.
Yeah.
Früher hat er nur der Junge,
yeah,
der Afrikaner-Amerikaner,
yeah,
und die hochgebildete
yeah,
Leute. Das waren die drei, das er hatte in früher Vorwahlen. Aber in Wisconsin sieht man jetzt, dass plötzlich fängt er an, viele verschiedene Leute auch zu berühren. Und
yeah,
wenn das weitergeht, dann kann er, wenn er gewinnt Texas oder Ohio am 4. März, wenn er gewinnt der zwei von diesen, dann hat er die demokratische Kandidatur gewonnen.
Ja, okay. Also dann warten wir mal ab, wie sich diese Vorwahlen und auch diese Wahlen entwickeln. Und Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Andrew Arato.
Es war sehr nett von Ihnen, mich zu haben.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Felice Herrschaft. Ciao.
Thank you.